Rund 560 Jugendämter gibt es in Deutschland, laut Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter. Wie gut helfen Jugendämter eskalierenden Kindern und Jugendlichen? Und wo brauchen Jugendämter Hilfe? Darüber sprechen wir in dieser Folge Systemsprenger Podcast.
Systemsprenger. Der Podcast. Mit Menno Baumann und Timo Grampes.
Hallo, herzlich willkommen euch und natürlich auch Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik. Hallo Herr Baumann.
Hallo Herr Grampes.
Ich bin Timo Grampes, bin Journalist und in dieser dritten Folge unserer vierten Staffel über Institutionen, da geht es eben um das Jugendamt. Wie in jeder Folge gibt es auch hierzu obendrauf ein +15-Audio, 15 Minuten mit euren Erfahrungen und Fragen. Diesmal also zu einer weiteren Institution, die es nicht nur geben kann, sondern geben muss in Deutschland. Herr Baumann, warum kann es nicht nur, sondern muss es Jugendämter geben in Deutschland, flächendeckend?
Ja, das ist in Deutschland relativ klar gesetzlich geregelt. Das Gesetzbuch, das wir hier am Abstand am häufigsten zitiert haben, egal ob wir es benannt haben oder nicht, ist das 8. Sozialgesetzbuch, das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Und das legt eindeutig fest, dass jede Kommune, also jeder Landkreis, jede Kreisstadt ein eigenes Jugendamt betreiben muss. Das muss nicht Jugendamt heißen, aber eine Behörde betreiben muss, in der die Jugendhilfe und die Hilfen zur Erziehung und alles, was dazu gehört, auch Kitas und sowas, läuft alles über die Jugendämter, dass das geregelt ist.
Diese gesetzlich bundesweit flächendeckend verpflichtende Institution, wie gewöhnlich oder vielleicht auch eher ungewöhnlich ist das im internationalen Vergleich, so ein flächendeckendes institutionalisiertes Jugendamtssystem?
Allgemein ein behördlich organisiertes Wohlfahrtssystem ist natürlich flächendeckend auf diesem Globus nicht das Erste, was Länder in den Fokus nehmen, wenn sie anfangen, sich zu industrialisieren. Und da sehen wir natürlich verschiedene Entwicklungslinien, die man einerseits natürlich auch in den unterschiedlichen Geschichten der westlichen Industrieländer nachzeichnen kann, die man aber auch anders sieht. Also wenn man zum Beispiel in sehr autoritäre Staaten guckt, dann kann man sagen, da sehen wir nach wie vor eine Eingriffsbehörde, die lange sich für gar nichts interessiert. Wenn sie dann aber eingreift, vor allen Dingen auch aufgrund von zum Beispiel politischer Illoyalität gegenüber der Führung oder sowas, dann haben wir da natürlich immer noch diese Systeme. Umgekehrt haben wir zum Beispiel in China während der Ein-Kind-Politik gesehen, dass ja dann doch leider sehr häufig Familien die Fantasie hatten, man müsse Jungs großziehen und deswegen Mädchen auch oft ausgesetzt wurden und es sich dann zum Beispiel auch ähnlich der Klosterbewegung in Deutschland im Mittelalter eine Waisenbewegung entwickelt hat, die staatlich überhaupt nicht gefördert war und gleichzeitig aber doch unglaublich viel auch unter diesen Bedingungen an Guten geschafft hat. Wir sehen andere Länder, in denen es vollkommen egal ist. Also wenn man sich das in den Ländern anguckt, wo Armut wirklich noch das Hauptthema ist und wo sich Staaten in ländlichen Regionen das gar nicht erlauben können, da irgendwo hinzugucken, wo also die Willkür, mit der Eltern auch in der Erziehung auch mit Gewalt agieren können, noch relativ unbeschränkt ist. Parallel sehen wir natürlich ja in den meisten Ländern, die sich auf den Weg der staatlichen Verantwortung für ihre Bürger, sage ich jetzt mal, gemacht haben, sehen wir schon vergleichbare Strukturen. Dass allerdings jede Kommune eine Behörde betreibt, die dies institutionalisiert und verwaltet, das ist tatsächlich jetzt wirklich nicht weit verbreitet. Also in Österreich sehen wir es schon, aber zum Beispiel die Schweiz hat ein völlig anderes System. Da gibt es zwar auch eine kommunale Verantwortung, die wird aber eher entweder über die Jugendanwaltschaft gestaltet, wenn irgendwas Straffälliges passiert, ist die Strafmündigkeit ab 10 Jahren, aber nicht wie in Deutschland, dann geht es vor einen Richter, sondern wird ein Jugendanwalt eingesetzt und der übernimmt im Prinzip die Aufgaben, die man bei uns einem Jugendamtsmitarbeiter zuschreiben würde. Er moderiert nämlich einen Hilfeprozess. Also man darf nicht glauben, dass die Schweizer mit 10 Jahren einsperren würden. Das tun sie nicht. Die Alternative in der Schweiz ist, es gibt ein politisches Gremium, besetzt aus Bürgern, aus Jugendhilfemitarbeitern und Politikern, die dann Entscheidungen für Familien treffen. Auch sowas gibt es. Wir haben Länder, in denen sehr viel schneller eingegriffen wird. In Luxemburg zum Beispiel heißt, Jugendhilfe brauchen automatisch Eingriff ins Sorgerecht. Das geht gar nicht anders. Das heißt, da ist das alles übers Gericht. eine jugendamtsähnliche Behörde. Es gibt ein Beratungsgremium, aber letztlich läuft alles über das Gericht. Und so sehen wir einen bunten Blumenstrauß. Wir sehen auch Länder, die sehr viel weniger auf soziale Arbeit setzen, sondern sehr viel mehr und schneller mit Psychiatrie und Justiz kommen. So USA wäre ein Beispiel, wo es zwar die Bezirkssozialarbeiter gibt, die aber keinen richtig strukturierten staatlichen Auftrag haben, sondern die eher versuchen, in den Städten, Kommunen etwas zu machen, wie auch immer es dann finanziert wird. Aber klar ist, das, was wir als Kindeswohlgefährdung setzen oder sowas, das wäre dann rein juristisches Phänomen. Also das deutsche System ist natürlich extrem bürokratisiert, typisch deutsch. Dafür aber im internationalen Vergleich muss man auch ehrlich anerkennen, eines der effektivsten Systeme, eines der, nicht der schnellsten, das wäre gelogen, aber eines der effektivsten im Sinne von, was den Outcome am Ende des Tages betrifft.
Also in dieser Jugendamts-Weltspiegel-Edition, da stecken jetzt schon wieder 20 Themen drin, wo ich mir denke, könnte man mal genauer verfolgen bei anderer Gelegenheit. Bleiben wir aber vielleicht mal bei der Bezeichnung noch Jugendamt. So kennen wir das meist, das kann aber auch ja anders heißen, zum Beispiel Amt für Kinder, Jugendliche und Familien. Ist irgendwie doch erstmal ganz sinnvoll, die Kinder da auch vorkommen zu lassen. Warum ist dennoch Jugendamt die wohl präsenteste Bezeichnung?
Naja, das ist die alltagssprachliche Kurzvariante. So, also bei vielen werden auch noch andere Abteilungen mit reingehängt. Dann heißt es Amt für Jugend, Kinder und Familien und Senioren oder und Sport. Das finde ich besonders originell. Das ist halt, wie die Abteilung in der örtlichen Verwaltung heißt. So, und das ist immer ganz wichtig, dass das dann in allen Briefköpfen und so steht. Und dann versucht man, den Begriff Jugendamt zu umschiffen. Aber in letzter Konsequenz im Volksmund ist das Jugendamt fest etabliert als ein feststehender Begriff. Und das ist ja ein bisschen ähnlich wie mit dem Titel unseres Podcasts selber auch. Natürlich ist das kein Fachbegriff. Und natürlich ist es auch ein Begriff, der einige unmögliche Facetten beinhaltet. Am Ende des Tages ist es aber ein Begriff, der in der Praxissprache genutzt wird, und deswegen bin ich auch immer dafür, dann durchaus proaktiv zu probieren, solche Aspekte auch zu nutzen.
Lassen Sie uns kurz zumindest auf die Struktur schauen der Jugendämter. Wir haben es ja da mit einer zweigliedrigen Struktur zu tun. Das Jugendamt besteht aus dem Jugendhilfeausschuss und aus der Verwaltung. Jetzt insbesondere für alle Nicht-Insider, was bedeutet das und wie spielen diese zwei Teile zusammen?
Meistens, wenn wir sagen Jugendamt, dann haben wir die Verwaltung vor Augen. Dann meinen wir die Bezirkssozialarbeiter des allgemeinen Sozialdienstes, Kreissozialdienstes, wie auch immer das dann vor Ort heißt, die Familien im Idealfall beraten, unterstützen und Hilfen installieren, im weniger idealen Falle Kindeswohlgefährdungsmeldungen nachgehen und dann entsprechend auch eingreifen oder familiengerichtliche Genehmigung einholen, um eingreifen zu dürfen. Das ist so das Bild, was wir haben. In Wirklichkeit ist es aber natürlich eine Doppelstruktur. Erstens, das Jugendamt besteht aus sehr viel mehr als nur dem allgemeinen sozialen Dienst, auch in der Verwaltungsstruktur. Sämtliche Kitas zum Beispiel werden über das Jugendamt verwaltet, ganz egal, wer der Inhaber und der Betreiber ist. Also egal, ob der Paritätische Wohlfahrtsverband, die AWO oder die Kirche, letztlich ist es immer so, das Jugendamt ist die auftraggebende Behörde. Jugendämter machen auch die freizeitpädagogischen und allgemein jugendfördernden Dinge, so zum Beispiel der Ferienpass, den vielleicht jeder irgendwie noch kennt. Oder so, solche Aktionen laufen immer auch zentralisiert irgendwo übers Jugendamt mit. Dann manchmal an Mitarbeiter der freien und offenen Jugendarbeit ausdelegiert oder manchmal kaufen sie sich auch frei, dann bieten Kirchen Freizeiten an und das Jugendamt zahlt denen einen Zuschuss dafür, dass sie bereit sind, jeden mitzunehmen, auch wenn er es nicht bezahlen kann. So, aber das sind natürlich auch alles Aufgaben der behördlichen Struktur. Daneben haben wir den Jugendhilfeausschuss. Also der besteht zu 3/5 aus Trägern der politischen Ämter. Also das ist zu 3/5 ist es besetzt durch die Kommune selbst, Politiker und meistens Mitarbeiter des Jugendamtes. Ich kenne keinen Jugendhilfeausschuss, wo die Politiker gesagt haben, wir besetzen jetzt nur mit Laien, sondern meistens sind Mitarbeiter des Jugendamtes dort vertreten und eben Mitarbeiter des Kreisrates oder von denen benannte Menschen. Und 2/5 sollen Bürger sein. Und das setzt sich zusammen aus Ehrenamtlichen, die sagen, ich interessiere mich für Kinder- und Jugendarbeit in unserer Region, und Mitarbeitern der freien Jugendhilfeträger, also der Organisationen. Ja, da sind wir wieder bei, meistens sind es AWO, die Paritätischer, Diakonie, Caritas, je nachdem, wer regional vertreten ist, die dann Menschen entsenden. Vorschlagsrecht haben dabei die freien Jugendhilfeträger, wobei sie tunlichst darauf achten sollen, dass sie nicht nur SozialarbeiterInnen schicken. So. Und dieses Gremium, das macht im Prinzip so ein bisschen die strategische Ausrichtung. Das heißt, die beraten dort keine Fälle. Die können auch keine Entscheidung treffen und sagen, dass jetzt der Fritz hier so viel Mist gebaut hat, jetzt müssen wir mal was tun, Jugendamt bringt den mal jetzt nach Süddeutschland in die Geschlossene oder so. Das tut der Jugendhilfeausschuss nicht, das ist nicht seine Aufgabe. Da geht es eher darum, die Kommune gibt ein Budget, was machen wir damit? Zum Beispiel jetzt gerade haben wir diese Diskussion groß gehabt, dass in Berlin die Sozialbudgets gerade für die Jugendarbeit mächtig zusammengestrichen worden sind. Und dann ging es darum, schließen wir jetzt das Jugendzentrum in Neukölln, ja oder nein? Ist das eine gute Idee oder nicht? Können wir uns die Schulsozialarbeit weiter so leisten? Haben wir in Nordrhein-Westfalen vor ein paar Jahren eine ganz große Baustelle gehabt, dass viele Schulsozialarbeitsstellen gestrichen hätten werden müssen, weil die Budgets nicht ausreichend gestaltet waren. Und dann sollten die Schulsozialarbeitsstellen auf Landesebene gehievt werden, was aber deutlich weniger Gehalt und zeitbefristete Verträge bedeutet hätte und so. Und solche Entscheidungen trifft halt der Jugendhilfeausschuss. Wie gehen wir mit dem Budget um? Was sind Strategien? Manchmal geht es auch um plumpe Dinge wie, wo investieren wir auch in Bausubstanz, sprich Spielplätze oder sonst irgendwie was. Aber es geht immer so um diese strategische Ausrichtung der Jugendhilfe.
Jugendhilfeausschuss und Verwaltung, also die zwei Teile des Jugendamts. Jetzt besteht ja der Arbeitsalltag für JugendamtsmitarbeiterInnen aus weitaus mehr als zwei Teilen, insofern davon Alltag überhaupt die Rede sein kann. Und das ist gleichzeitig auch das, was die Jugendamtsmitarbeiterin, die wir für diese Folge befragt haben und die wir anonymisieren, insbesondere zum Schutz der ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen, das ist das, was sie mag an ihrer Arbeit.
Das ist ganz klar die tägliche Aufgabe, für den Kinderschutz einzustehen. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche in akuten Gefährdungssituationen in Obhut zu nehmen, sondern haben gleichzeitig auch noch eine breite Palette an Unterstützungsmöglichkeiten, die im SGB VIII verankert sind, sprich Hilfen zur Erziehung, die Möglichkeit, Menschen präventiv beraten zu können, als aber auch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zu installieren. Für mich persönlich ist der Job im Jugendamt ein unglaublich abwechslungsreicher und herausfordernder Job, bei dem es auf jeden Fall nicht langweilig wird.
Nie langweilig, Herr Baumann. Was ist für Sie die absolute Kernaufgabe des Jugendamts?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage nach Realität und Wunschvorstellung. In der Realität.
Fangen wir mit der Wunschvorstellung an.
Mit der Wunschvorstellung. Gerne fangen wir mit der Wunschvorstellung an. Da wäre für mich die Kernaufgabe des Jugendamtes als Gesamtes eine gute Aufwachsensbedingungen für Kinder in der Region zu gestalten, durch möglichst präventive, offene und Kindheit und Jugend spannend machende Angebote, damit es möglichst wenig invasive und den Einzelfall fördernde Angebote bedarf.
Und jetzt die Realität.
Die Realität ist, wir rennen im Einzelfall immer hinterher. Also die Realität der Kernaufgabe ist doch, dass mittlerweile das Thema Kinderschutz ist groß geworden. Das hat unterschiedliche Gründe, nicht dass Eltern immer erziehungsinkompetenter werden, sondern man muss schon sagen, das hat natürlich auch den Grund, dass wir zum Beispiel das Ideal der gewaltfreien Erziehung verfolgen. Das hat man in den 80er Jahren nicht. Und wenn man es nicht tut, dann hat man als Jugendamt auch weniger zu tun. Also wir wussten, dass der Wechsel in einen Rechtsanspruch auf gewaltfreie Erziehung, dass uns der auf Ebene der Jugendhilfe Probleme bereiten wird. Wer das nicht geahnt hat, der war naiv. So, natürlich haben wir auch die Situation, dass wir mit Eltern zusammenarbeiten, die diesen Wechsel gerne mitgehen würden. Wenn ich aber selber als Kind nichts anderes als Gewalt erlebt habe, dann habe ich nicht zwangsweise ein intuitives Erziehungsskript in mir, das mich dazu befähigen würde, mein Kind gewaltfrei, liebevoll und trotzdem angemessen souverän durch die verschiedenen Krisen der kindlichen Entwicklung zu begleiten. Da sind wir noch lange nicht am Ende. Was brauchen eigentlich Eltern, die in ihrer eigenen Entwicklung massivst traumatisiert wurden, in denen Intuition und Empathie ein Stück weit auch kaputt gegangen sind? Was brauchen die eigentlich, um ihre Kinder wirklich begleiten zu können? In vielen Fällen klappt es trotzdem gut, in manchen aber auch nicht. Auch soziale Probleme für Familien werden vielfältiger. Das Thema Wohnungssuche ist für Familien ungemein schwieriger als für alle anderen Menschen auf dieser Welt. Also, und genauso Inflation trifft ja nicht alle Menschen gleich, sondern es trifft immer Familien mit Kindern härter. Je prekärer die finanzielle Situation ist oder alleinerziehende Elternteile, dann natürlich nochmal eine Nummer härter. Und ich glaube, dass wir deswegen in einer komplexen Gemengelage sind, sodass wir doch zunehmende Fallzahlen in Hilfen zur Erziehung sehen, und zwar in allen Bereichen. Also die Hoffnung der 90er Jahre, wir machen jetzt ganz viel ambulante Jugendhilfe, dann brauchen wir irgendwann die Heime nur noch ganz selten. Die hat sich nicht erfüllt, sondern wir haben steigende Fallzahlen in der ambulanten Jugendhilfe bei gleichzeitig sich steigenden Inobhutnahmezahlen und steigenden Bedarfen an Pflegefamilien und vollstationären Heimplätzen. Und in dieser Situation ist doch die Realität, dass Jugendämter personell mittlerweile auch so dünn aufgestellt sind, dass eigentlich ein Hinterherrennen hinter die Einzelfällen und Kindeswohlgefährdungen begegnen, wenn irgendwie möglich vermeiden, dass das doch zur Kernaufgabe des Mitarbeiters des Jugendamtes geworden ist.
Wir haben ja schon einige Male so am Rande über mediale und fiktionale Darstellungen des Jugendamts gesprochen, unter anderem im Tatort. Das Jugendamt ist dabei meist schlecht weggekommen, eigentlich immer, soweit ich mich erinnere. Und diesen Punkt, schlechtes Image, den hat auch die Jugendamtsmitarbeiterin angesprochen.
Ich finde, wir sollten nicht außer Acht lassen, dass das Jugendamt den Ruf hat, dass wir die Kinder nur wegnehmen. Und da ist es, finde ich, auch wichtig, Hemmschwellen abzubauen und die Menschen da abzuholen, wo sie sind, um auch eine Vertrauensbasis schaffen zu können, ne? Und auch Brücken zu bauen. Das heißt, wenn uns das nicht gelingt, sprich die Kommunikation auf Augenhöhe und das Abholen der Menschen an den Punkten, wo sie stehen, dann sind die Verläufe tatsächlich super negativ.
Ja, wie gut gelingt es den Jugendämtern Ihrer Erfahrung nach, denn diese Augenhöhe zu schaffen und damit bestenfalls ja auch Vertrauen?
Naja, im ersten Moment muss man sagen, Augenhöhe wäre nicht der Normalzustand. Wenn ich mit einer Behörde in Kontakt trete, das ist nicht unser täglich Brot. So, und das löst bei Menschen ganz Unterschiedliches aus, aber die wenigsten Menschen treten einer Behörde, egal welcher, mit Augenhöhe entgegen. Also selbst wenn sie in ein Bauamt gehen und einen Bauantrag stellen oder ein neues Carport irgendwie aufbauen oder niederreißen oder einen Baum fällen lassen wollen, ist die Augenhöhe nicht das intuitive Gefühl, mit dem ich dort reingehe. Und die Art und Weise, wie Menschen damit umgehen, sind natürlicherweise unterschiedlich. Es gibt welche, die sagen gerade, das ist so nicht mein Grundstück, da habt ihr gar nichts zu sagen, scheiß Staat. Und es gibt Menschen, die gehen da rein und sagen, oh, hoffentlich kriege ich das durch oder so. Hm. Und ich glaube, da ist erstmal das Jugendamt in der Rolle einer relativ normalen Behörde. Menschen, die mit dem Jugendamt in Berührung kommen, sind erstmal verunsichert, weil sie die Abläufe, die Beschlüsse nicht kennen.
Die Mitarbeiterin sagte ja auch, wir müssen die Menschen abholen an den Punkten, wo sie stehen. Also da höre ich schon raus, dass sie die Arbeit dabei sich sieht, die Augenhöhe herzustellen.
Genau, das ist nämlich die besondere Situation. Der Inhalt, an dem das Jugendamt arbeitet, ist natürlich ein Vielfaches intimer als mein Carport. Ich bin in einer größeren Bedrohungslage, weil das, worum es geht, die Menschen potenziell viel, viel stärker verletzt. Mhm. Und gleichzeitig aber muss ich, um an dem Thema Kindeswohl zu arbeiten oder an dem Thema Situation der Kinder zu arbeiten, viel, viel stärker das Vertrauen der Menschen erlangen, weil die müssen ehrlich sein. So, also ich gehe davon aus, dass einem Bauamt bewusst ist, dass in einem bestimmten Prozentsatz von Bauanträgen, die gestellt wird, ganz bewusst gelogen und überhaupt nicht die Absicht besteht, bestimmte Vorschriften einzuhalten, sondern man hofft, dass es einfach hinterher nicht kontrolliert wird. Also es gibt zum Beispiel Regionen, in denen sind bestimmte Dachziegel verboten oder bestimmte Heckenpflanzen verboten. Und ich glaube, dass denen bewusst ist, dass das durchaus vielfach gemacht wird, solange sich keiner beschwert. Okay, sei es drum. Und wenn man dann doch, dann ärgern sich alle, kostet Geld. Das ist natürlich bei Kindern eine ganz andere Situation. Und gleichzeitig, ich brauche diese Ehrlichkeit, sonst kann ich gar nicht viel tun. Wenn mir Eltern zum Beispiel verschweigen, dass sie in der Schwangerschaft Alkohol konsumiert haben, oder wenn sie sagen, nee, habe ich nicht, meinen damit aber, ich habe den Alkohol erst nicht mehr konsumiert ab dem Moment, wo ich wusste, dass ich schwanger bin. Das wusste ich aber 5 Monate nicht. So, wenn ich solche Dinge nicht rankomme an solche Informationen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die richtige Hilfe installiere, sehr, sehr schwer.
Wie oft gelingt es denn nach Ihrer Einschätzung, dass Mitarbeiterinnen da rankommen?
Also da darf ich jetzt nicht von meinem Erfahrungswert ausgehen, da muss ich mich jetzt auf die Daten verlassen, weil mein Erfahrungswert ist ja, ich kriege ja immer nur die schwierig verlaufenden Fallverläufe. Also in den Fällen, die ich erlebe, ist in 70% der Fälle Beef zwischen Jugendamt und Eltern.
So. Und die Datenlage?
Die Datenlage zeigt uns ja schon, dass doch der Großteil der Jugendhilfe mit ambulanten Maßnahmen gelingt, dass im Großteil der Jugendhilfe doch Eltern und auch Pflegeeltern sagen, doch, wir sind gut beraten worden und dass die irgendwann die Scheu, die Angst ablegen, dass doch Hilfeprozesse installiert werden und im Nachhinein die Eltern sagen, war ein Glück, dass es die gegeben hat. So, also das ist insofern, kann man doch sagen, die allermeisten Fälle, unsere Jugendhilfe arbeitet doch überdurchschnittlich effektiv, gemessen an der Tatsache, wie schwierig die Ausgangsbedingungen sind. So, also von daher würde ich sagen, doch, das gelingt sehr, sehr häufig. Das, glaube ich, merkt man dem O-Ton der Kollegin auch an. Sie würde ja nicht sagen, unser Ziel ist, Augenhöhe zu schaffen, wenn sie sagen würde, aber das gelingt mir nie und trotzdem, deswegen bin ich ja so engagiert und mache diesen Job seit Jahren so gerne. Also das wäre ja irgendwie ein merkwürdiges Spiel.
Ja, aber sie sagte auch noch was anderes und das hat vielleicht eher was mit dem öffentlichen Bild von Jugendämtern zu tun. Sie hat nämlich das Wort Stigma auch genannt. Sie würde es begrüßen, wenn das Stigma des Jugendamtes abgebaut werden könne, weil das Jugendamt eine super große Institution sei, die auch viel Positives in den Verläufen beitrage, vor allen Dingen Kinderschutzkonzepte. Würden Sie diesen Begriff denn aber teilen, Stigma, in dem Sinne, also das Jugendamt ist teilweise regelrecht geächtet und die positiven Beiträge, die werden gar nicht mehr gesehen?
Ich glaube, dass das schon immer so war. Also das ist natürlich ein Effekt, vielleicht ist er durch Social Media nochmal ein bisschen aufgeploppt, gerade weil es auch so eine, ich sage es mal, Familienrechtsbubble gibt von Menschen, die sich vom Familiengericht mit den Jugendämtern streiten, die in Social Media sehr aktiv sind und da wirklich die unglaublichsten Narrative verbreiten. Aber ich muss sagen, als ich angefangen habe, als Pädagoge nach dem Studium, ganz, ganz jung, war einer der ersten Sätze, die ich gehört habe, als ich den Eindruck hatte, da in der Familie, da läuft alles andere als gut. Dann hieß es, ja, aber nicht das Jugendamt einschalten, dann vertrauen uns die Eltern nicht mehr. Und ich glaube, wenn selbst Fachkollegen so rangehen, und das war Anfang der 2000er Jahre, dann ist es schwierig. Also da sieht man, da waren die Vorurteile und das Stigma schon ganz genau. Also diese Idee, das Jugendamt, das nimmt einem die Kinder weg. Die ist in allen Köpfen drin, die ist verbreitet, die wird medial weiter transportiert. Das ist ein Selbstläufer. Ich weiß auch gar nicht, ob man das durch eine Umbenennung wegkriegen würde, weil Kinderschutzbehörde ist jetzt von, die nehmen die Kinder weg, auch nicht so weit weg. Man dreht nur das Narrativ um und sagt, ja, das tun wir alles zu dessen Schutz. Aber das begründen die Jugendämter immer so. Und trotzdem heißt das noch lange nicht, dass Eltern oder, ich sag mal, die Netzwerke der Eltern drumherum, das sind die, die viel aktiver kommunizieren, das genauso sehen. Und von daher ist die Krux an der Geschichte, dass man als Jugendamt schnell in die Situation gerät, tut man was, hat man angeblich zu schnell etwas getan, tut man nichts, hat man angeblich zu lange nichts getan. Also das ist eben genau dieser Punkt und das ist ja so. Regelmäßig ploppen in der Presse Fälle auf, wo das Jugendamt angeblich unbescholtene Bürger terrorisiert. Und regelmäßig tauchen in der Presse Fälle auf, wo einem Kind was passiert ist und sich alle fragen, warum hat das Jugendamt da nichts gemacht? Aus der Nummer kommen wir nicht raus. Das müssen wir akzeptieren als Teil des Systems und natürlich auch als Teil des Zusammenspiels. Klar, wenn man in der Jugendhilfe tätig ist, kann man durchaus auch ein medienkritisches Bild für sich entwickeln. Das ist, glaube ich, sehr naheliegend. Aber natürlich ist es auch die Aufgabe der Medien, die Aufgabe der Jugendhilfe zu kontrollieren. Es wäre fatal, wenn sie es nicht tun würden und in beiden Richtungen auch zum bewussten Nachdenken, zum Kalibrieren und zur Souveränität des Begründens der Entscheidung anregen würden. Auch wenn ich mich über 80% der Berichterstattungen ärgere. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Und das muss man zusätzlich zu der alltäglichen Arbeit, die man im Jugendamt tut, aushalten können.
Unsere Fallgeschichte in dieser Folge, die ihr gleich hört, die Geschichte von Anja und ihren Geschwistern, die ist jetzt wirklich nicht jugendamtsentlastend und insgesamt sehr belastend. Also bitte wie immer, aber auch gerade hier gucken, wie es euch gerade geht. Und wenn es okay ist, dann kommt hier der erste Teil der Fallgeschichte von Anja.
Ihre Mutter findet, Anja ist, Zitat, so anders als ihre drei Geschwister. Anja ist das dritte von insgesamt 4 Kindern ihrer Mutter. Das älteste ist ihr Halbbruder. Darauf folgt die ältere Schwester Lizzie Julie, dann Anja und ihre 4 Jahre jüngere Schwester Mary June. Anjas Eltern leben in einem kleinen Einfamilienhaus im Vorort einer Kreisstadt. Auch wenn Anja nach Aussagen ihrer Eltern ein absolutes Wunschkind ist, merkt die Mutter schon während der Schwangerschaft, dass etwas nicht stimmt. Anders als bei den vorherigen Schwangerschaften kann sie sich nicht mit dem Gefühl des Schwangerseins anfreunden. Kurz vor der Geburt bekommt sie Schwangerschaftsdiabetes und nach der Geburt eine schwere sogenannte Wochenbettdepression. Sie kann Anja nicht stillen, was sie bei den 3 anderen Kindern sehr gerne und auch lange getan hat. Bereits 2 Wochen nach der Geburt fährt sie für ein Wochenende mit 3 Freundinnen weg, um abzuschalten. Der Vater geht davon aus, dass sich die spürbare Distanz zwischen seiner Frau und Anja mit der Zeit schon geben wird. Aber es bleibt dabei. Als Anja im Kindergarten ist, wird die Mutter erneut schwanger. Diese Schwangerschaft bezeichnet sie als, Zitat, schönste Zeit meines Lebens. Sie habe die Zweisamkeit mit Mary June in der Zeit nach der Geburt sehr genossen. Anja habe darauf sehr eifersüchtig reagiert. In der Kita fällt die extreme Kühle der Mutter gegenüber Anja auf. Da man die Mutter bereits aus der Zeit mit Lizzie Julie kennt, wundern sich die Erzieherinnen sehr und sprechen den Vater darauf an. Er sagt, das sind aber auch sehr unterschiedliche Kinder. Als die Erzieherinnen beobachten, wie Anja ihre kleine Schwester in einer Abholsituation kneift und die Mutter ihr daraufhin androht, sie in ihrem Zimmer mit Licht aus bis zur Nacht einzusperren, erfolgt eine erste Beratung nach § 8a auf die Frage einer möglichen Kindeswohlgefährdung und eine Meldung ans Jugendamt. Ein Mitarbeiter des Jugendamtes macht einen Hausbesuch und dokumentiert, dass Anjas Bruder und die ältere Schwester in liebevoll und altersgerecht eingerichteten Kinderzimmern leben, während Anja in einem kahlen, mit grauem Streichputz versehenen Zimmer lebt, mit einem kleinen Kinderbett und einem fast leeren Schrank. Auch dem Jugendamtmitarbeiter sagen die Eltern, dass die Kinder eben unterschiedlich seien. Nach dem Besuch des Jugendamtmitarbeiters bringt fortan die ältere Schwester mit ihren gerade 8 Jahren die 5-jährige Anja in die Kita, während die Mutter draußen wartet. Das Jugendamt installiert eine Familienhilfe. Aber eine Idee, was den Umgang mit Anja in der Familie angeht, bekommt die Familienhilfe nicht. Immer wenn die Fachkraft in der Familie ist, sind Lizzie Julie oder der Vater gerade mit Anja draußen, während der Rest der Familie einen harmonischen Eindruck vermittelt. Nach einem halben Jahr wird die Hilfe mit unklarem Ergebnis wieder eingestellt. Da es keine weiteren Meldungen aus dem Kindergarten gibt, wird keine erneute Gefährdungseinschätzung vorgenommen. Aber hinter den Kulissen ist Anjas Leben alles andere als harmonisch. Die Einschließungen, auch im Dunkeln, sind Realität. Immer wieder greifen die Eltern zu extrem harten und demütigenden Strafen. Der Vater wird später sagen, er habe dies getan, um zu verhindern, dass Anja die Mutter provoziere. Lizzie Julie wird für Anja zur wichtigsten Bezugsperson. Sie versucht heimlich, Spielsachen in Anjas Zimmer zu verstecken, damit Anja nicht vollkommen ohne Beschäftigung im Dunkeln sitzt. Einmal gelingt es ihr sogar, sich schnell in Anjas Zimmer zu schleichen, als der Vater zu schimpfen beginnt, und die beiden verbringen die 3 Stunden in der Dunkelheit gemeinsam, Arm in Arm. Die Mutter bemerkt das und droht daraufhin, Anja künftig in den Schrank zu sperren. Am 6. Geburtstag von Mary June wird Anja prophylaktisch in ihr Zimmer gesperrt, damit sie, wie sie tags darauf ihrer Klassenlehrerin erzählt, den Geburtstagsgästen nicht auf die Nerven gehe. Durch die Tür hört sie Geburtstagslieder, Kinderspiele und eine Kinderdisco. Die Lehrerin, der sie sich anvertraut, macht umgehend eine Meldung ans Jugendamt. Die jetzt zuständige Sachbearbeiterin hat zwar die Unterlagen der Ersten-Hilfe-Phase vorliegen, reagiert aber dennoch mit einem angekündigten Hausbesuch mit 14 Tagen Vorlauf. Der Vater streicht nach der Ankündigung das Zimmer bunt und deponiert einige Spielsachen im Zimmer. Auf den Hausbesuch folgt lediglich ein Aktenvermerk. Wenige Wochen später wendet sich Lizzie Julie an die Schulsozialarbeiterin ihrer Schule, weil sie die Situation nicht mehr aushält. Dieses Mal wird Anja für das Wochenende in eine Bereitschaftspflegefamilie gebracht. Hier erzählt sie ausführlich und offen, was ihr in den letzten Jahren passiert ist. Beim Krisengespräch im Jugendamt am Montagmorgen widerruft Lizzie Julie allerdings ihre Angaben, weil, wie sich später herausstellt, die Mutter ihr gesagt habe, sie zerstöre die ganze Familie. Die Bereitschaftspflege wird nicht einbezogen. Anja kehrt in den Haushalt der Eltern zurück.
Das war der erste Teil der Fallgeschichte von Anja. Gehen wir mal der Reihe nach durch, was das Jugendamt so tut oder auch nicht tut. Es kommt erstmals rein in Anjas Kita-Zeit, stellt fest, die Kinder in der Familie werden sehr unterschiedlich behandelt. Es gibt eine Familienhilfe und die versandet dann nach 6 Monaten. Nachvollziehbar?
Ja und nein. Also der Punkt ist ja der Anlass der Meldung und der Anlass des in die Familie Startens war ja Anja, dass eine Familienhilfe es hinnimmt, dieses Kind nie zu sehen und daraus geschlossen wird, dann beenden wir halt die Hilfe, weil ich kriege ja Anja nie zu sehen. Das ist schon eine Entscheidung, die ich aus der Realität kenne, die ich aber aus der fachlichen Gutachtersicht, der im Nachhinein solche Fälle sieht, natürlich, das lässt mir die Haare zu Berge stehen und zu sagen so, ihr hattet einen Job, so nicht, das war Anja. Und das ist so ein bisschen dieser Punkt. Ich glaube, das Kernproblem, und das ist wahrscheinlich auch gar nicht zu fassen, aber was ist das, dass Anja offensichtlich in den Emotionen der Mutter zum erklärten Feind macht? Da ist man natürlich keinen einzigen Millimeter rangekommen. Und es scheint mir doch eben auch in dieser ganzen Geschichte, dass ja die fehlende Zuständigkeit, die fehlende Übernahme, wir haben keine Kindeswohlgefährdung, die jetzt so ganz offen von außen ersichtlich ist. So, wir haben eine Ungleichbehandlung der Kinder, ja, aber ich glaube, dass so dieses Bild, was sich von außen bietet, niemanden in ausreichendem Maße beunruhigt. Es gibt auch keinerlei Dokumentationen darüber, dass zum Beispiel mit den Eltern bezüglich Anja mal eine frühe Anamnese gemacht wird. Wie war denn das? So dieses Thema Wochenbettdepression und das ist alles erst viel, viel später in die Akten gewandert. Also man hat sich sehr früh damit zufrieden gegeben, die Eltern machen halt zu und hat dieses Prinzip der freiwilligen Hilfe sehr, sehr, sehr ernst genommen und dementsprechend die Verweigerung der Eltern dort reingucken zu lassen akzeptiert. Das ist ein Punkt, der so nicht sein sollte.
Nächster Punkt ist, Anja vertraut sich einer Lehrerin an. Das Jugendamt kündigt dann einen Besuch an. Anjas Zimmer wird noch schnell bunt gemacht. Und dann gibt es ein Aktenvermerk und das war's. Schreiben Sie die Stelle mal um. Was hätte eigentlich passieren sollen?
Also es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder Anja hat die Lehrerin angelogen oder aber es ist so, wie Anja sagt. Wenn ich diese beiden Möglichkeiten mir vor Augen halte, dann ist der Punkt, dass ich eigentlich sagen muss, okay, wenn die Sache so ist, wie Anja sie erzählt hat, dann heißt das ja de facto, die Eltern wissen um die Dinge, die da schieflaufen und reagieren noch schnell, als sie wissen, dass Jugendamt kommt. Mhm. Das ist ein Problem. So, wenn die Eltern überzeugt wären, es wäre überhaupt gar kein Problem, müssten sie ja dazu stehen, wie es ist. Es gibt ein Bewusstsein dafür, hier läuft was gewaltig schief. Und damit gibt man sich offensichtlich zufrieden, dass man dann trotzdem nicht reingeht. Also natürlich müssen dann unangekündigte Hausbesuche, natürlich muss ein Schutzauftrag. Natürlich hätte man mit Anja nochmal ganz anders in Gespräche gehen müssen. Vielleicht die Lehrerin, der sie sich anvertraut hat, in die Gespräche mit Anja selber einzubeziehen, weil sie in deren Gegenwart ja offensichtlich etwas mehr Vertrauen hat, als wenn fremde Menschen in die Familie kommen und sie sollen mal in Gegenwart ihrer Eltern erzählen. Das ist natürlich ein Szenario, was völlig irre ist. Die zweite Option ist, Anja lügt. Aber welches Kind erzählt solche Schauermärchen über die eigenen Eltern, wenn nicht im Hintergrund doch eine tiefgreifende Bindungsstörung schlummert? Wenn man die Hypothese gehabt hätte, okay, Anja hat gelogen, zu Hause ist alles in Ordnung, dann hätte man diesen Punkt nachfragen müssen, was bringt ein Kind in so jungem Alter dazu, über die eigenen Eltern solche Schauermärchen zu erzählen? Das ist selten die Idee, ich kriege zu wenig Nachtisch oder ich darf nur eine halbe Stunde Handy spielen und jetzt erzähle ich mal Schauermärchen, weil dann erlauben mir meine Eltern mehr. Das steckt eigentlich nicht dahinter. So, und deswegen ist so der Punkt, egal welche Hypothese man anlegt, es ist niemand wach geworden. Also man hat den Fall routinemäßig, man geht hin, alles in Ordnung, Aktennotiz, Fall abgehakt, Eltern wollen keine Hilfe. Mit ein ganz bisschen Fallreflexion, also mit Anja einmal in die Supervision gehen, hätte man merken müssen, da stimmt was nicht. Die Frage ist, ist die Situation, ja, Meldung aus der Schule, ja, zu Hause, alles in Ordnung, Eltern sind nett kooperativ, die anderen Kinder sind quietschfidel. Ist das eine Situation, die so viel Aufmerksamkeit erregt, dass man überhaupt auf die Idee kommt, darüber mal mit einem Kollegen, einer Kollegin zu sprechen, die einen darauf hinweisen kann, da läuft was nicht.
Vielleicht ja an dem dritten Punkt zumindest. Da gibt es ein Gespräch beim Jugendamt, nachdem die Schwester über die familiären Zustände gesprochen hat. Und das Ergebnis ist, Anja kommt in die Familie zurück. Warum?
Der Weg des geringsten Widerstandes. Also auch da ist es ja so, die Schwester widerruft, auch da ist natürlich nochmal die Frage, was hat man getan, um die Schwester zu stützen, die ja im Familiensystem verbleibt, die ja auch sagt, ihr selber geht es besser, was ja auch die Realität zu sein scheint, die ja versucht, für ihre kleine Schwester Hilfe zu aktivieren, was aber dann eben schiefläuft, aber sie widerruft, aufgrund von Druck der Eltern vermutlich, egal. Damit ist die Aussage dann weg. So, die Pflegefamilie wird nicht gefragt. Anja wird gefragt, willst du zurück nach Hause? Sie sagt ja, vermutlich auch, weil sie zum Beispiel die Schwester vermisst. Vielleicht auch, weil sie gar nicht weiß, was sie sonst antworten soll oder sowas. Und dann kommt es eben nach dieser ersten Obhutnahme so unter dem Motto, ja, ja, die Eltern werden es jetzt schon gerafft haben. So. Ist noch nicht mal mehr diskutiert worden, ob zum Beispiel ein Schutzplan erstellt worden ist. Der Normalfall wäre, dass man zumindest einen Schutzplan erstellt und den Eltern mal mündlich formuliert und schriftlich aufschreibt, was man von ihnen zukünftig erwartet und die Eltern unterschreiben, dass sie es verstanden haben. Ob das wirklich immer hilfreich ist, so what. Aber nicht einmal mehr das ist dokumentiert, ob das gemacht wurde. Ich vermute ja, weil alles andere wäre jetzt sehr, sehr ungewöhnlich, in den Obhutnahme zu beenden ohne Schutzplan. Aber man scheut auch den Weg vors Familiengericht, weil natürlich, wenn die Eltern sagen, sie muss zurück, die Schwester zieht die Aussage zurück, ist natürlich die Frage, was bleibt denn übrig? Weil Anjas Aussage selber, die sie den Pflegeeltern und der Lehrerin gegenüber getätigt hat, hat ja keiner mehr. Und das muss man schon sagen, in dieser ersten Phase, Sie haben zur Einleitung der Fallgeschichte gesagt, eine Geschichte, die das Jugendamt nicht gerade entlastet, das gibt ja noch, da so viel darf ich spoilern, aber in dieser ersten Phase sieht man ganz klassisch, wie ein Kind, das nicht die Spitze des Eisberges der Vernachlässigung darstellt, von außen sichtbar, völlig in den Alltagsbetrieb des Jugendamtes, ohne feste Zuständigkeiten, ohne irgendwie so, einfach versandet. Und ich glaube, dass diese Fehler, oder nein, ich weiß, dass diese Fehler relativ häufig passieren und den Jugendamtsmitarbeitern im Nachhinein auch durchaus bewusst sind. Und dass vielen JugendamtsmitarbeiterInnen auch bewusst ist, dass solche Fehler im Alltag passieren, aber sie wissen gar nicht, wie sie es anders lösen sollten. Das ist einer der Druckfaktoren, weswegen ja nun auch gerade das ein Beruf ist, in dem es wenig Menschen gibt, die direkt nach dem Studium dort anfangen und später dann dort verbrennt werden, sondern weswegen es auch gerade ein Arbeitspreis mit hoher Fluktuation, mit hohen Belastungen, auch gibt ja auch Studien zum Thema Depressionen und Burnout in der sozialen Arbeit und da kommt soziale Arbeit insgesamt nicht gut bei weg, aber die Jugendamtsarbeit ist auch nicht gerade das, was einen am allergesündesten hält, weil solche Bedingungen eben dazu führen und die Mitarbeiter haben ein Gespür dafür, dass solche Prozesse passieren. Wir lesen diese Fallgeschichte, so wie sie jetzt, wo Anja in anderen Gefilden unterwegs ist und wo man zugehört hat und wo man sich das alles in Ruhe angeguckt hat, wo man ihrer Schwester zugehört hat, offen liegt. Und denken, was für eine belastende Geschichte für dieses Kind. Aber das heißt lange nicht, dass ich das in einem einmaligen Hausbesuch sehe. Weil Kinder genial sind im Maskieren, weil Familienstrukturen. Ich sage mal, es gibt Haushalte, wo man reinkommt und es sieht anders aus. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem. Wie viel Zeit hat man eigentlich, die Tiefe dieser Fallgeschichte wirklich von Anfang an zu begreifen?
Wir hören noch mal die Jugendamtsmitarbeiterin, die wir befragt und schon gehört haben hier. Die hat noch einen grundsätzlichen Kritikpunkt angesprochen zur Arbeit des Jugendamts.
Der ständige Personalwechsel aufgrund der hohen Fluktuation, sodass es einfach auch nicht so unüblich ist, dass es zu verzögerten oder unzureichender Fallbearbeitung kommt durch ständige Wechsel. Also das erschwert total den Beziehungsaufbau.
Welche Rolle spielte das schon bisher bei Anja, Wechsel in der Fallbearbeitung?
Genau, es gelingt ja nicht mal mehr, da wirklich eine konstante Zuständigkeit zu definieren, weil man sie gar nicht als Fall so richtig aufnimmt, den man jemandem zuweisen müsste. Und das ist natürlich genau der Punkt. Wenn jemand, der schon damals das Gespräch mit der Lehrerin geführt hat, wenn derselbe Mitarbeiter jetzt die Geschichte der Schwester zu hören kriegt und in diesem Hausbesuch und dieser Situation, wäre das vielleicht eine andere Sensibilität gewesen. Aber es ist genau diese Fluktuation, führt zu ständigen Wechseln. Das bringt einerseits keine Kontinuität in die Fallverläufe. Darüber hatten wir in den letzten Staffeln schon häufiger, wie schwierig das ist, wenn man zwischen zwei Hilfeplangesprächen nicht denselben Mitarbeiter hat. Wie will man dann Entwicklung einschätzen zum Beispiel? Aber es bringt eben auch diesen Punkt, dass ich kein Gefühl für den Fall kriege, sondern ich kriege nur ein Gefühl für die Situation. Und wenn die Situation erfolgreich maskiert wird in dem Moment, reagiere ich vielleicht nicht, was ich, wenn ich immer und immer wieder zuständig wäre, vielleicht dann doch irgendwann mal die Alarmglocken aufgehen und ich sagen würde, ja, immer wenn ich da bin, dann sieht es anders aus, aber irgendwas stimmt da doch ganz gewaltig nicht.
Es wird nicht besser, obwohl auch etwas sehr Gutes passieren wird. Wir hören jetzt den zweiten Teil der Fallgeschichte von Anja.
Als Anja 12 ist, laufen Lizzie Julie und sie von zu Hause weg. Sie steigen in einen Zug und fahren zu einem Jungen, den Lizzie Julie im Internet kennengelernt hat und der sehr verständnisvoll auf sie reagiert habe. Dieser junge Mann verständigt sofort die örtliche Polizei und erstattet mit Hilfe seiner Eltern Anzeige gegen die Eltern der Mädchen. Lizzie Julie wird von der Polizei zu den Eltern zurückgeführt, während Anja erneut in eine Bereitschaftspflege gebracht wird. Als 8 Wochen in der Bereitschaftspflegefamilie um sind und nach wie vor kein Platz in einer Wohngruppe oder Dauerpflegefamilie für Anja gefunden worden ist, wird sie mit ihrem Einverständnis in ihre Familie zurückgebracht. 3 Tage später meldet sie sich selbst beim Jugendamt und bittet um Inobhutnahme. Jetzt wird der Fall einer festen fallzuständigen Fachkraft zugeordnet, die sich ausführlich mit Anjas Situation befasst und ihr ausführlich zuhört. Einen anderen Platz als in der örtlichen Inobhutnahmestelle gibt es aber nicht. Anja fragt im Moment der Aufnahme als erstes nach den Strafen, wenn man zu lange wegbliebe oder Mist baue. Nachdem sie durch die anderen Jugendlichen erfährt, dass es quasi keine Strafen gibt, beginnt ihr Leben auf der Straße. Binnen weniger Wochen sammelt sie 20 Anzeigen wegen Diebstahl und Bedrohung, wird 2-mal ins örtliche Krankenhaus eingeliefert, weil sie völlig betrunken ist und wird mit insgesamt 7 Gramm Haschisch erwischt. Lizzie Julie bleibt in dieser Zeit immer wieder von zu Hause fern, um nach Anja zu suchen. In mindestens 4 Fällen ist sie bei Straftaten dabei. Da sie schon strafmündig ist, werden Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Die Eltern beantragen daraufhin, dass Anja aus der Region entfernt wird. Da das Umfeld der dem Heimatort nahegelegenen Stadt tatsächlich als Gefahrenmilieu eingeschätzt wird, wird für Anja eine Wohngruppe in einer sehr ländlichen Region angefragt. Dort braucht sie 3 Tage, um nahe einer Tankstelle zu zündeln, absolutes Hausverbot in der Schule zu bekommen und 2 andere Jugendliche zu einem schweren Einbruch zu überreden. Sie wird krisenhaft in die Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen. Bei einem Entweichungsversuch kommt sie in den Time-Out-Raum. Als das Personal beobachtet, wie sie völlig hospitalisiert auf dem Boden des Raumes schaukelt und sich die Haut an ihrem Fuß blutig kratzt, wird sie entlassen, da die Geschlossenheit offenbar mehr Schaden als Nutzen zeigt. Nach einem langen Gespräch mit ihrer Sachbearbeiterin des Jugendamtes kommt sie schließlich in ein niedrigschwelliges Wohnprojekt, für das sie eigentlich zu jung ist. Die erforderlichen Ausnahmegenehmigungen werden erstritten und als die Eltern nicht zustimmen wollen, eine einstweilige Verfügung bezüglich des Sorgerechts erwirkt. Die Mitarbeiterin des Jugendamtes engagiert sich stark und ist in dieser Phase im täglichen Kontakt mit Anja. In der neuen Einrichtung kommt Anja gut an. Sie hat schnell Vertrauen zur Teamleitung der Maßnahme. Straffrei lebt sie aber nach wie vor nicht. Sie schnüffelt exzessiv Deo-Spray und stiehlt Gegenstände des täglichen Lebens, vor allem aber Fahrräder, um von A nach B zu kommen. Kurz nach ihrem 15. Geburtstag kommt es zu einem Einbruch in ein Jagd- und Sportgeschäft. Anja ruft ihre Jugendamtsmitarbeiterin an und sagt, »Wir sind in den Laden X eingebrochen«. Als die Polizei kam, habe ich die Beute in den Kofferraum eines gerade parkenden Autos geworfen, habe den Fahrer aus dem Wagen gezerrt und bin weggefahren. Die Polizei weiß, dass ich mit 20 Jagdwaffen im Auto unterwegs bin. Die Mitarbeiterin verabredet sich mit Anja in einem kleinen Waldstück nahe der Einrichtung und setzt sich sofort ins Auto. 2 Stunden später ist sie auch in dem Waldstück und die beiden rufen gemeinsam die Polizei. Anja wird zu 6 Monaten Haft verurteilt, aufgrund der vielen Vorstrafen ohne Bewährung. Die Sachbearbeiterin kann durchsetzen, dass die Jugendhilfemaßnahme die kompletten 6 Monate durchbezahlt wird. Erstens erhält Anja so zu allen erlaubten Terminen Besuche und zweitens, so die fachliche Begründung, ist die Mindestvoraussetzung für Rehabilitation, doch zu wissen, wohin und zu wem man entlassen wird. Während der Haft wird der älteste Bruder ebenfalls inhaftiert. Und zwar wegen Erstellung, Verbreitung und Besitz von Kinderpornografie. Innerhalb des Materials finden sich diverse Aufnahmen von Mary June und Lizzie Jolie, die von grenzenloser Brutalität zeugen. Lizzie Jolie kommt in eine Wohngruppe und beginnt massiv Drogen zu konsumieren und zu handeln. Anja bricht nach ihrer Zeit in Haft den Kontakt zu allen Familienmitgliedern ab.
Ja, der völlige Kontaktabbruch zu ihrer Familie, diesen Kontaktabbruch, den hat Anja vollzogen. Gab es nach allem, was da vorgefallen ist, dazu eigentlich eine Alternative?
Ich glaube aus ihrer Sicht nicht. Und ich glaube, dass das ein Schritt war, wo man aus Anjas Sicht sagen muss, das war eine Entscheidung, die sie getroffen hat, in einer Stärke, die vielleicht die einzige Chance war. Also das ist ja das Besondere an dieser Fallgeschichte. Anja hat ja eigentlich immer, die wollte ja immer Hilfe. Die hat das ja immer, die hat ja nie gesagt, bringt mich zurück nach Hause, lass mich in Ruhe oder sonst irgendwas. Sondern die hat ja sehr früh geahnt, hier läuft was schief, hier läuft was scheiße. Und sie hat sehr schnell gemerkt, mit denen zusammen kriege ich nichts auf die Kette. Von daher war dieser völlige Kontaktabbruch eigentlich fast ein Zeichen für Resilienz.
Jetzt habe ich vor dem zweiten Teil der Fallgeschichte gesagt, es wird nicht besser. Es passiert aber auch etwas sehr Gutes. Etwas, das auch die von uns befragte Jugendamtsmitarbeiterin als große Ressource sieht. Aber danach gefragt, wie sie insgesamt die Performance des Jugendamts in diesem Fall bewertet, da gibt es erstmal eine klare Abreibung.
Also man hat immer wieder nur im Rahmen von Krisen kurzfristig interveniert und mal eben das Feuer gelöscht, um es mal so flapsig zu sagen. Anstatt sich eben ganzheitlich mit der Fallgeschichte auseinanderzusetzen, die Kinder in Augenschein zu nehmen, das, was wirklich auch nochmal fraglich ist, dass es wiederkehrend zu Rückführungen ohne weitere Veranlassung gekommen ist. Es gab keinerlei Schutzvereinbarungen. Die Kindeseltern wurden überhaupt gar nicht ausreichend im Rahmen ihrer Sorgepflicht mit hinzugezogen und auch eine umfassende Augenscheinnahme und Rücksprache, Austausch mit wichtigen Bezugspersonen hat gar nicht stattgefunden. Es gab unglaublich viele Jahre, in denen man einfach da total den Kinderschutz versäumt hat. Und das ist tatsächlich auch damit für mich die wichtigste Stelle in dem Fallbeispiel, dass der Fall endlich einer Fachkraft zugeordnet wurde und Anja erstmalig die Möglichkeit bekommen hat, Raum für ihre Situation zu bekommen und jemand, der sich dem gesamten Fall angenommen hat.
Und da sind wir jetzt bei der guten Sache, bei der festen fallzuständigen Fachkraft. Wann und unter welchen Voraussetzungen wird das jemand?
Im Idealfall mit einer guten Struktur, einer hinreichenden Personaldecke und keiner Kündigungs- oder Grippewelle ist das eigentlich der Aspekt, der sofort passieren sollte. Wenn ein Fall irgendwo aufploppt, wird er jemandem zugeordnet. In den meisten Fällen geht es nach Wohnort, Adresse oder sonst irgendwie was. Aber da sind wir schon beim Teil des Problems. Ziehen Eltern häufiger um oder werden Bezirke immer wieder neu zurechtgeschnitten, wechselt die Zuständigkeit trotzdem. Aber wenn es eine klare Struktur gibt, müsste eigentlich der Fall von Anfang an bei einer festen Fachkraft landen und auch alles, was danach eintrudelt, wieder bei ihr landen. Also da haben wir offensichtlich ein Strukturproblem, das nicht selbstverständlich ist und das nicht in allen Jugendämtern genauso besteht wie in diesem Fallbeispiel. So, das ist erstmal die gute Nachricht. Es hätte sehr viel früher passieren können, dass jemand diesen Fall fix kriegt. So, und zu diesem Satz, es wird nicht besser, ich würde das schon anders sehen. Für Anja ist die Situation deutlich besser geworden. Ja, aus einer gesellschaftsnormierten Sicht muss man sagen, die Sache eskaliert bis ins Gefängnis. Das ist natürlich eine Katastrophe.
Das ist wahrscheinlich das, was ich meinte.
Ja, genau. Also der Fallverlauf wird nicht einfacher. Aber die Situation zuzusehen, wie alle Geschwister geliebt werden und ich selber bin in meinem grauen Zimmer eingesperrt und zur Strafe wird noch das Licht ausgemacht, und die einzige Person, die versucht, zu mir zu stehen, die Schwester ist ja nun mal der allergrößte Resilienzfaktor in Anjas Leben, aber muss ja immer aufpassen, dass er sich selber nicht so ins Rampenlicht schiebt, dass ihr das Gleiche blüht. Und in diesem Konflikt steckt ja die Schwester auch. Und das macht wahrscheinlich den radikalen Kontaktabbruch zur Familie bei Anja nicht nur zu einer Entscheidung für sich selbst, sondern auch zum Schutz der Schwester. So, durch den Kontaktabbruch zur Mutter nimmt sie ja auch die Schwester aus dem Schussfeld und aus dem Loyalitätskonflikt. Vielleicht bisschen mit der Sorge verbündet, wenn ich nicht mehr zu Hause bin, wer kriegt es dann ab? Aber da kann man nur drüber spekulieren, ob sie als Kind so weit gedacht hat. Aber ich finde, dass in diesem zweiten Teil der Fallgeschichte viel, viel, viel Gutes passiert, was Anjas Persönlichkeitsentwicklung angeht und was ihr eine Chance gibt, als junge, erwachsene Frau überhaupt klarzukommen. Wäre das auf dem, ich sag mal, Low-Level-Eskalationsniveau der Anfangshälfte geblieben, wäre Anjas psychischer Zustand heute wesentlich schlechter.
Die Fachkraft, die Jugendamtsmitarbeiterin, die wird ja eben im zweiten Teil der Fallgeschichte eine positive Konstante. Aber ich weiß nicht, es sind zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Bin mir nicht so sicher, ob ich da mitgehen würde mit Ihrer Einschätzung, weil der Baum brennt doch schon sehr für Anja. Also war es in gewisser Weise doch schon zu spät mit Blick auf in die Straffälligkeit kommen? Oder sagen Sie, sonst wäre es eben noch schlimmer gekommen?
Ich glaube, dass durch diese Situation zu Hause eine Kriseneskalation zugrunde gelegt war. Das hätte die Kollegin vom Jugendamt nicht verhindern können, dass es diesen Weg geht. Und das ist ja das Typische. Dieses Kind ist unter massivster Missachtung und mit massivem Zwang und Eingesperrtsein erzogen worden, kommt dann in ein Erziehungshilfesystem, was sie überhaupt nicht lesen kann. Also ob man bei der Wahl der ersten Einrichtung schon das Drama in Anjas Psyche verstanden hat, okay, geschenkt. Aber es ist eine relativ strukturlogische Entscheidung, was dann passiert. Und dass sie in so einem Moment dann erstmal ausbricht, so what? Und das habe ich auch in meinem Leben relativ häufig erlebt und gedacht so, ja, es ist auch Teil des Prozesses. Manche Kinder müssen dann erstmal bestimmte Schleifen gehen. Es gehört dazu. Und wenn man sich überlegt, welches Schädigungsniveau ist denn von Anja tatsächlich ausgegangen, war das ja nicht jetzt auf einem Riesenlevel. Es war viel und gut. Dieser Einbruch mit den Waffen, das ist natürlich alles andere als lustig. Aber sie hat niemandem was getan, sondern im Gegenteil, sie hat dann ja eher die Sorge, dass sie von der Polizei erschossen wird. Also von daher sind so viele kleine Facetten, wo man sagen muss, dass Anja jetzt erstmal unter den Bedingungen der Freiheit völlig ausbricht. Das ist Teil des Prozesses. Aber was ich eben stark finde, ist dieses, es gibt plötzlich eine Konstante, die sagt, ich bin da zuständig, ich bin da. Und das nimmt Anja und offensichtlich auch nicht nur mit einer verwaltungsjuristischen Sachbearbeiterkompetenz, sondern eben tatsächlich mit einer Beziehungskompetenz. Sie wird für Anja zu der Konstanten, was die Einrichtungen in diesem Fallbeispiel nicht geschafft haben. So. Und sie schafft es dann auch, innerhalb des Amtes Dinge durchzusetzen. Also, dass während einer Haftstrafe ein Heimplatz durchbezahlt wird mit dem Argument, sie muss ja, wenn sie rauskommt, wieder dahin kommen können, wo sie vorher war. Bei allem Respekt, das ist die absolute Ausnahme, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass man frühzeitig im Moment des Haftantrittes überhaupt schon drüber nachdenkt, ach, die wird ja auch entlassen, was machen wir denn? Schon das erlebe ich selten. Ich kriege immer eher den Anruf, ja, in einem Monat ist die Haftzeit vorbei und dann müssen wir irgendwas haben, was können wir denn jetzt machen? Jeder weiß, dass ich innerhalb eines Monats mittlerweile keinen Platz mehr für einen ehemals inhaftierten jungen Menschen kriege. Das ist völlig utopisch, aber da wird eben auch dieser Faktor Zeit und dieses Studierender von mir benannt, das vor kurzem als dieses Vergessenwerden. Fälle, die erstmal aktuell keine Arbeit machen, die werden dann auch vergessen und irgendwann ploppt auf, dass das, was man eingerichtet hat, ja, oder das, was in diesem Falle die Justiz eingerichtet hat, gar nicht ewig hält. So, und das ist ja das Problem. Und da denkt die Mitarbeiterin sehr weit. Und sie schafft für Anja eine Perspektive über diese Haftphase hinaus, gegen jeden Widerstand, gegen jede Alltagsroutine und nur mit dem Blick auf, was braucht eigentlich Anja. Und das, finde ich, ist wirklich ein Schritt, wo ich sagen muss, das schafft Entwicklungsspielräume und da nutzt eine Kollegin alle ihre Handlungsoptionen aus, um für dieses Kind eine Perspektive zu schaffen. Und insofern ist es so, dass ich so sage, im zweiten Teil zeigt sich, dasselbe Amt, nur mit Personalwechsel und fester Zuständigkeit, jetzt doch nochmal aus einer völlig anderen Perspektive.
Also die Jugendamtsmitarbeiterin, die tut dann auch etwas, was vorher gefehlt hat, sie antizipiert, was noch kommen könnte.
Genau.
Und diese Jugendamtsmitarbeiterin, die zeigt quasi prototypisch, was unsere befragte Jugendamtsmitarbeiterin für eine der wichtigsten Eigenschaften in ihrem Job hält.
Immer wieder auch das Unterstützungsangebot zu machen, indem man einfach dranbleibt. Und es ist einfach unfassbar wichtig, dran zu bleiben. Also es gibt durchaus auch Phasen, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, wo man einfach den Eindruck hat, man muss sich da einfach deutlich mehr als in anderen Fällen reinknien. Aber es gibt wiederum auch Phasen, wo man das Gefühl hat, man ist da einfach irgendwie so ein bisschen im Hintergrund. Deswegen dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Wie kann das im Jugendamt funktionieren, auch mit hoher Personalfluktuation, vielen Krankheitsausfällen, Veränderung von Fallzuständigkeiten? Wie kann das Dranbleiben gut möglich sein?
Ja, das ist die Frage, die man sich in den Behörden natürlich auch schon seit Generationen stellt. Es hat verschiedene Versuche gegeben, so. Man hat in verschiedensten Jugendämtern in Deutschland experimentiert, zum Beispiel, indem man sagt, es gibt eine spezielle Abteilung, die sich um Fremdunterbringung kümmert. Sobald also stationär wird, gehen die Kinder zu einem Sachbearbeiter, der sich darin extrem gut auskennt, was natürlich den Preis hat, dass es dann für die Eltern einen Wechsel gibt. Das heißt, ein Mitarbeiter beschließt, das Kind kann nicht zu Hause bleiben. Dann übernimmt ein anderer Mitarbeiter die Fallzuständigkeit. Da haben wir dann den ersten Bruch. Vorteil wäre, der kennt sich dann in der Trägerlandschaft extrem gut aus und kann solche Dinge extrem gut einschätzen. Was wir bräuchten perspektivisch, und das ist natürlich bei der aktuellen Personalsituation in Deutschland absolut utopisch. Die Frage ist, ob man mehr Fälle schaffen würde unter so einem Prinzip, weil es emotional entlastender wäre. Aber ich kenne einige Jugendämter, und das finde ich richtig gut, die gehen ab einem bestimmten Komplexitätsgrad immer im Tandem in die Fälle. Die haben eine Teambesprechung, wo Mitarbeitende Fälle einbringen können in regelmäßigen Abständen. Und wenn jemand in dieser Teambesprechung anmeldet, ich habe da ein Problem, dann wird kurz drüber gesprochen und dann wird entschieden, ob und wenn ja, mit wem man da ins Tandem reingeht, sodass dann zwei KollegInnen sich die Zuständigkeit teilen. Sowas finde ich sehr positiv, weil sollte mal einer gehen oder sollte einer Urlaub haben oder sollte jemand in Elternzeit gehen, dann ist sofort noch jemand da, der den Fall kennt. Und man hat natürlich auch diesen Moment des sich gegenseitig Austauschens. Man trifft Entscheidungen nicht mehr alleine. Es gibt andere Jugendämter, die die Struktur haben, dass sie für schwierige Fallverläufe jemanden eingesetzt haben, der sagt, so, das ist unser Experte für schwierige Fallverläufe, der übernimmt immer die schwierigen Fälle. Und auch da gibt es beide Modelle. Er geht als Tandempartner rein, wenn ein Fall schwierig ist und tut nichts anderes, der dann kaum eigene Fälle, sondern der geht in dem Moment, wo schwierig wird, als Tandempartner in den schwierigen Fall mit rein und berät den Kollegen, die Kollegin, die vorher zuständig war. Oder anderes Modell, das sind dann eher die kleineren Jugendämter, er nimmt den Fall. Aber selbst das schafft, wenn es ein Kollege ist, der langfristig bleibt, schafft selbst das Kontinuität, weil ich habe eine Kollegin, die den Fall dann zu Ende moderiert. Berlin hat mit ihrer Koordinierungsstelle ein sehr interessantes Modell gewählt. Die fahren das Modell Team auf Zeit. Das heißt, es gibt 200 Mitarbeiterstellen. Berlin hat natürlich den Riesenvorteil, sehr viele Menschen auf engem Raum, da hat man kurze Wege. Für eine Struktur der Jugendhilfe ist das ein Vorteil. Ostfriesland, die zeitweise Regionalämter hatten, wo zwei Menschen saßen, wenn einer von den beiden gerade krank oder im Urlaub ist, dann haben sie irgendwie einen Radius von 40 bis 60 Kilometern, den sie alleine abdecken müssen. Da ist jeder einzelne Termin 3 Stunden. Also das ist eine andere Ausgangssituation. Ne, und Berlin hat mit diesen Koordinierungsstellen das Modell gefahren, dass es dann eben Menschen gibt, die sich auf komplexe Fälle zuschalten können und zusätzlich dann sogar noch Mitarbeiter von freien Trägern einbinden, die nicht in diesem Fall als freier Träger agieren, sondern als Beratung. Sodass sich im Prinzip als Team auf Zeit Dreier-Vierer-Konstellationen bilden, die dann einen Fall eine Zeit lang moderieren. Und sowas kann natürlich schon Verantwortlichkeiten schaffen, sowas kann Kontinuität schaffen, sowas kann den Blick schaffen. Und sowas kann dann auch zu guten Ideen führen, wie ich antizipiere, auch ein Aufenthalt in der Psychiatrie endet irgendwann, auch ein Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt endet irgendwann. Auch bei einer Auslandsmaßnahme muss ich damit rechnen, das Kind will irgendwann zurück. Und sowas sind natürlich Überlegungen, die ich im Dialog sehr viel schneller habe, als wenn ich selber erstmal durchatme, puh, jetzt ist er erstmal weg, jetzt muss ich nicht die nächsten 6 Wochen montagmorgens meinen Anrufbeantworter abhören, was am Wochenende wieder alles schiefgegangen ist. Und deswegen glaube ich, wir werden Strukturmodelle brauchen, um die Komplexität dieser Konstellation nochmal anders durchzumoderieren.
Als der zweite Teil der Fallgeschichte gelaufen ist, da sind wir noch in einen kleinen Dialog gekommen über die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, wenn man nur einen Termin hat, um ein Kind zu beobachten, also was man daraus mitnehmen kann, ja, und inwiefern man an verborgene Dinge rankommen kann. Mit Blick aufs Dranbleiben, wie wichtig ist das Studium der Aktenlage, auch Akten zwischen den Zeilen lesen zu können als Vorbereitung auf solche Termine, wenn es ums Dranbleiben geht?
Ich halte das für unfassbar wichtig. In den allermeisten Fällen ist es doch so, dass wir Menschen haben, die das Kind gut kennen. Und dass wir Dokumente haben, die schon sehr langfristig auch Entwicklungen darstellen. Was ich nur in der Praxis erlebe, es gibt 0,0 Methodik, wie ich eine Akte lese. Es gibt versteckte Hierarchien, die keiner reflektiert. Arztbriefe werden zum Beispiel anders wahrgenommen als Kita-Berichte, obwohl Kitas sehen das Kind sehr viel mehr und sehr viel besser. Also so. Und das reflektiert niemand. Ich brauche eine Methodik und da sind wir erstaunlich dicht dran an wissenschaftlichen Methoden, wie zum Beispiel der qualitativen Inhaltsanalyse. Brauche ich mir überhaupt mal eine Kategorie, nach der ich lese? Wenn mir ein Motiv immer und immer wieder auffällt, stelle ich fest, dass es mir immer und immer wieder auffällt und suche ich nach Parallelstellen. Also man muss so eine Akte eigentlich eher als ein Netzwerk von gegenseitigen Verweisen begreifen. Dasselbe gilt für Gesprächsführung. Ich finde auch Gesprächsführung unendlich wichtig. Wir sehen das hier. Wir hatten im ersten Teil der Geschichte eine Obhutnahme. Das Kind ist in einer Bereitschaftspflegefamilie. Niemand redet mit dieser Bereitschaftspflegefamilie, obwohl die das Kind Tag und Nacht gesehen haben. Stattdessen verlässt man sich auf die Momentaufnahme eines, wenn es gut gelaufen ist, einstündigen, unangekündigten Hausbesuchs. So, was will ich in einer Stunde sehen, was die Pflegeeltern in, und sei es 48 Stunden, aber doch auch in 3 Wochen in Obhutnahme nicht gesehen haben. Und deswegen glaube ich, die Gesprächskompetenz und die Methodik in der Aktenanalyse können auch ein gutes Gegengewicht zu Bauchgefühl sein, als nur, ich komme ich rein, ach, die Kaffeetasse war sauber und die Leute waren nett und die anderen Kinder quietschfidel und dann gehe ich mit einem ganz guten Gefühl wieder raus. Auch davon würde Tandem übrigens schützen.
Sind Sie an Anjas Geschichte dran geblieben? Wissen Sie, wie es mit ihr weitergegangen ist?
Also ich weiß, dass sie damals dann eben aus der Haft entlassen und zurück an den alten Ort gekehrt ist. Anja hatte dann irgendwann auch eine Lebensgefährtin und das hat ihr unglaublich gut getan. Die hatte auch mit Kriminalität und Straftaten nichts zu tun und das war ein ganz guter Ausgleich und vor allen Dingen, die hat sich auch immer ganz, ganz schnell an die Kollegen gewandt. Also das war ganz spannend, aber diese Freundin hat sofort begriffen, dass es Situationen gibt, in denen sie als Partnerin nicht die richtige Ansprechpartnerin ist und hat deswegen viele Themen, die Anja mit ihr besprochen hat, sofort auch an die Fachkräfte weitergeleitet. Und das hat Anja, und das war, glaube ich, die größte Stärke, dass sie diese Dinge nicht als Vertrauensmissbrauch erlebt hat, sondern im Prinzip ja das war, was womit sie immer gute Erfahrungen gemacht haben, die Schwester, die Lehrerin und im Prinzip konnte die Freundin da anschließen. Die hatte also keinerlei Rettungsfantasien, sondern fand Anja wirklich ernsthaft gut. So, und dann verliert sich irgendwann die Spur in der Volljährigkeit. Also ich kann jetzt nicht sagen, Anja hat Schulabschluss, Ausbildung, alles gemeistert, sowas kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie in diesem Projekt zurückgekommen ist, dass sie diese Freundin hatte und dass ihr das unglaublich gut getan hat und dass das so ein Lebensabschnitt war, wo man zumindest so mal gesehen hat, man hatte das Gefühl, jetzt hat Anja mal für den Moment das, was sie braucht.
Also ein bisschen Zukunft haben Sie noch mitbekommen von Anja. Schauen wir noch kurz zum Schluss auf die Zukunft der Jugendämter. Wie es da weitergehen soll, dazu hat unsere befragte Fachkraft eine klare Meinung.
Ganz klar die Stärkung der Fachlichkeit und Professionalität. Die Fachkräftesicherung, sprich bessere Arbeitsbedingungen, die es auch attraktiver machen, sprich auch eine bessere Bezahlung. Ich bin super gespannt auf die Entwicklung im Rahmen der SGB-8-Reform. Das wird super spannend. Und da wünsche ich mir einfach, ja, eine zeitnahe Aufstellung und Zusammenarbeit mit der Mitarbeiterschaft, die tagtäglich auch an der Basis sind.
Ja, was wir vielleicht auflösen sollten, was das heißt, nämlich die angesprochene Sozialgesetzbuchreform und was die für Jugendämter bedeuten könnte.
Das wird ein spannender Prozess. Also die SGB-8-Reform enthält mehrere Facetten. Bei einigen muss man sagen, sind Willenserklärungen, Stärkung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen, ist eigentlich nur eine noch schärfere Formulierung im Sinne von, ihr kriegt richtig auf die Finger, wenn ihr es nicht macht. Aber in letzter Konsequenz ist es fachlich lange klar und auch gesetzlich lange verankert, dass die Partizipation der jungen Menschen ganz oben stehen muss. So, aber von daher sind so einige Aspekte drin, wo man sagen muss, okay, das Betriebserlaubnisverfahren wird verschärft, das soll einem besseren Kinderschutz dienen. Ich muss gestehen, dass ich diesem Punkt ambivalent gegenüberstehe, weil dass es einem besseren Kinderschutz dient, ja, Aber wir brauchen doch an vielen Stellen, gerade für die Kinder und Jugendlichen, über die wir hier in unserem Podcast immer wieder gesprochen haben und auch sprechen werden, auch sehr kreative Lösungen. Und ein noch formalistischeres, noch bürokratischeres Betriebserlaubnisverfahren ist meiner Ansicht nach nicht die Lösung, sondern ich glaube immer noch an Fallverstehen und Diagnostik als Entscheidungsgrundlage. Und auf dieser Grundlage muss man auch kreative Wege gehen dürfen. Der zweifellos größte Brocken der SGB-VIII-Reform ist die Zusammenlegung von Jugendhilfe und Wiedereingliederungshilfe. Also Wiedereingliederungshilfe als SGB IX, das sich an Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung der Teilhabe aufgrund von Behinderung chronischer Krankheit. Im allermeisten Fall trifft es auf Menschen zu mit geistiger Behinderung. Weil das löst im Moment ein riesiges Zuständigkeitsgerangel aus. In einigen Bundesländern wie in NRW sogar so weit, dass zwischen Kommune und Landschaftsverband, also Landesjugendamt, unterschieden wird. Für die einen ist das eine, für die anderen das andere zuständig. In anderen Regionen sind es dann wenigstens zwei verschiedene Flure, aber immer noch dieselbe Kommune. Aber dass man sagt, das Jugendamt ist für alle Kinder und Jugendlichen zuständig, egal ob sie eine Behinderung, eine chronische Erkrankung oder welchen IQ-Testwert sie auch immer gerade mal in der Psychiatrie erreicht haben, das Jugendamt ist immer zuständig. Und das ist ein Wahnsinnsfortschritt. Die Vorbereitungen darauf laufen in der Praxis katastrophal und insofern steuern wir dort auf eine Situation, die höchst spannend, aber vollkommen unberechenbar meiner Ansicht nach ist, zu. Aber es gibt gar keine Alternative. Diese künstliche Trennung zwischen Kindern mit Jugendhilfebedarf und Kindern mit Behinderung, die ist derartig absurd, dass das der größte Brocken und gleichzeitig der wertvollste Brocken ist.
Wann wird die Änderung spätestens eintreten?
Ja, zu 2028 soll sie umgesetzt sein. Also von daher haben wir noch knapp 2,5 Jahre. Wie gesagt, bis jetzt alle Meilensteine, die definiert sind, haben wir gekonnt verstreichen lassen. Es wird spannend.
Systemsprenger
ist ein Podcast der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf und das war Folge 20 über Jugendämter. Hosts sind Menno Baumann und ich, Timo Grampes, ich mache auch die Redaktion. Unsere Sprecherin ist Luca Lehnert. Die Aufnahmeleitung haben Frank Jakobsen von SFJ Productions und Frank Meerfort. Das Sounddesign kommt von Michael Hank und unsere Grafik von Chrissy Salz. So, und E-Mails, die könnt ihr Menno Baumann direkt schicken an baumann@fliedner-fachhochschule.de. Danke dafür und bis bald.